Hey Anne, wir haben ja jetzt in dieser schönen Folge, die ihr gleich zu hören bekommt, schon gelernt, dass Tierseuchen ein ziemlich dynamisches Geschehen sein können, gell?
Genau, wir haben im Januar eine ganz tolle Folge mit unserer Kollegin Dr. Birgit Polley aufgenommen zu Tierseuchen.
Und da war so ein Thema, dass die Maul- und Klauenseuche in Deutschland eigentlich
kein Thema mehr ist oder war die ganze Zeit.
Aber wir haben jetzt hier jemanden da sitzen, die Frau Dr. Lisa Schneider-Bühl. Könntest du uns zu diesem MSK, Maul und Klauches, freien MSK, MKS, freien Status was berichten?
Ja, der ruht.
Okay, das heißt?
Es ist leider so, dass nach 37 Jahren tatsächlich die MKS in Deutschland festgestellt worden ist.
Ja, und man muss dazu sagen,
das ist unglaublich.
Das war just 3 Tage, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben.
Ja. Also ich kann nur sagen, Tierseuchen halten sich weder an Reihenfolgen, noch an Feiertage, noch an Sendetermine. Das ist echt dramatisch. Nee, also es ist jetzt ohne Spaß, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Nachweis gewesen. Der erfolgte bei Wasserbüffeln in Brandenburg, direkt an der Grenze zu Berlin. Und seitdem ruht der Status MKS-frei in Deutschland. Also das sind Wasserbüffel, die auf der Weide gehalten werden. Und MKS ist eigentlich das infektiöseste Virus, was es gibt. Und es ist jetzt die ganz, ganz große Sorge, dass sich zum Beispiel Rehe oder Wildschweine angesteckt haben. Die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen, die sind klar, die Tiere mussten getötet werden. Es wurden alle Tiere in der Region untersucht. Es wurden sogar alle Tiere untersucht, die seit dem 1. Dezember Brandenburg verlassen haben. Also hier in Baden-Württemberg waren das auch einige 100 Rinder und auch viele, viele Schweine. Die wurden alle bis jetzt negativ untersucht. Also Stand 26. Februar gab es keinen weiteren Nachweis der MKS. Es wird jetzt großflächig weiterhin untersucht werden, gerade die Wildtierpopulation. Und die Hoffnung bleibt, dass es bei diesem einen einzigen Ausbruch bleiben wird. Genau. Das Virus kommt wahrscheinlich, so sagen Genomstudien, aus der Region Grenze Türkei-Iran und ist wahrscheinlich über Menschen übertragen worden.
Und
ja,
das heißt auch, ihr untersucht das gerade massiv.
Genau, also wir haben ja jetzt einiges so zu tun. Wir hatten die Geflügelpest, wir haben die afrikanische Schweinepest, aber jetzt werden wir auch auf MKS großflächig weiter untersuchen, genau.
Alles klar, das zur Einordnung der Freiheit von Maul- und Klauenseuche. 3 Tage später war es leider zu spät.
Ja.
Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge.
Hallo auch von mir. Wir haben heute die Expertin Frau Dr. Birgit Polley zu Gast. Sie hat an der Tierärztlichen Hochschule Hannover Tiermedizin studiert und hat dann ihre Promotion am Institut für Virologie absolviert und ist seit 1998 schon Laborleiterin bei uns im Haus. Herzlich willkommen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Normalerweise ist es so, dass wir ein gewisses Bild haben.
Genau, denn der Flo und ich haben Lebensmittelchemie studiert.
Ja, und da wissen wir natürlich auch schon ein bisschen Bescheid und wissen, wo wir hinwollen. Aber heute haben wir ein Thema uns vorgenommen, wo wir einfach gar nichts wissen. Und umso froher sind wir, dass wir jemanden haben, der uns da hoffentlich ein bisschen was dazu erklären kann. Und zwar soll es im Großen und Ganzen gehen um Tierseuchen. Genau. Hört sich schon ziemlich übel an. Kannst du uns da ein bisschen erleuchten, bitte?
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Tierseuchen ist ja so ein Begriff, den man immer mal wieder hört. Aber wenn man sich genau fragt, was ist das eigentlich, ist das gar nicht so einfach zu erklären. Eine Tierseuche ist erstmal eine sehr ansteckende Tierkrankheit, die viele Tiere krank macht. Und das ist eigentlich gar nicht so ein wissenschaftlicher Begriff, sondern eher so ein juristischer Begriff. Es ist nämlich so, Tierseuchen sind Tierkrankheiten, die so schlimm sind, dass der einzelne Mensch nicht in der Lage ist, dieser Sache Herr zu werden. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wenn ich einen Hund habe und der hat eine Hautinfektion, dann gehe ich damit zum Tierarzt und der gibt mir ein Antibiotikum und der Hund wird wieder gesund.
So wie bei uns Menschen letztendlich auch, oder?
Genau. Ja. Wenn aber der Hund zum Beispiel Tollwut hat und andere Menschen beißt und diese Menschen an dieser Tollwutinfektion sterben, dann ist das ein Fall für ein staatliches Eingreifen. Und in dem Fall geht es dann auch um Besitzrechte. Wenn ein Hund an Tollwut erkrankt ist, wird der Hund dem Besitzer weggenommen und wird eingeschläfert. Und das ist schon ein sehr weitreichender Eingriff des Staates in die Besitzrechte. Und da muss man sich schon sehr genau überlegen, was definiere ich als Tierseuche, wo der Staat also wirklich eingreift und uns auch mit Steuergeldern finanziert als Diagnostiker. Und wo ist jetzt eine Tierkrankheit? Die ist zwar ansteckend und ist vielleicht auch schlimm für das Tier, aber da kann der Tierbesitzer sich selbst drum kümmern. Ich bringe nochmal ein anderes Beispiel. Das hatten wir jetzt vor ein paar Jahren, zufälligerweise kurz vor Ostern. Da ist die Vogelgrippe in einen großen Putenbestand eingedrungen und erst waren 2 Puten tot, dann waren 5 Puten tot, dann waren 10 Puten tot und am Gründonnerstag stellten wir fest, die waren an hochpathogener Vogelgrippe erkrankt. Da wurde auch die Auflage gemacht, diese Puten mussten alle getötet werden, weil jede dieser Puten ist eine riesige Virusfabrik. Da wurde dieses Virus von jedem Tier vermehrt und bis dann diese Tötungskolonne kam, um die Tiere zu töten, waren auch die meisten schon von selbst gestorben. Aber das ist natürlich für so einen Landwirt ein ganz, ganz großer, erstmal emotionaler Verlust. Der hängt ja auch an seinen Tieren, der liebt seine Tiere. Und dann natürlich auch ein finanzieller Verlust. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Vogelgrippe in dem Ort alle anderen Betriebe befallen würde, da versteht man schon, dass da auch der Gesetzgeber, der Staat sagt, da müssen wir den Tierhaltern helfen und müssen auch die anderen Tierhalter vor diesen Seuchen schützen.
Ja, ich denke tatsächlich, ja. Also es kommt ja auch immer wieder in den Medien mit den aller verschiedensten Tieren, Vogelgrippe, afrikanische Schweinepest. Also nur fallen mir da ein paar wenige ein und du sagst, okay, das hat wirtschaftliche Reichweite auch. Und ich denke, das ist auch mit auch ein wichtiger Grund, warum überhaupt das Ganze so überwacht wird auch, oder?
Ja, also ich kannte einen sehr sympathischen Virologen, der sagte, das ist ein bisschen so wie beim Fußball mit Aufsteigern und Absteigern, so Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Also es gibt halt Tierseuchen, da sagt der Staat, die sind so gefährlich, die müssen wir bekämpfen. Dann gibt es Tierseuchen, da sagt der Staat, die sind schon ziemlich gefährlich, die müssen wir jetzt mal überwachen. Und dann gibt es Tierseuchen, da sagt der Staat, ja, da muss halt jeder selber sehen, dass er seine Tiere davor schützt. Und in diesen Kategorien bewegen wir uns. Und diese ganz schlimmen Tierseuchen, die eben wirklich staatlicherweise so bekämpft werden, dass Tiere, die diese Seuche haben, auch getötet werden. Das sind halt die afrikanische Schweinepest, die Vogelgrippe oder auch die Maulenklauenseuche, die man immer mal wieder gehört hat.
Ich denke, die hat jeder mal gehört, aber keiner weiß so richtig, um was es da eigentlich geht bei diesen ganzen Dingen.
Also es sind auf der einen Seite die Seuchen, die eben große wirtschaftliche Verluste machen. Da geht es oft auch um landwirtschaftliche Nutztiere, einfach auch um Werte. Und auf der anderen Seite eben auch Tierseuchen, die für Menschen gefährlich sind. Und da ist gerade die Tollwut ein gutes Beispiel. Ich hatte auch schon mal Fälle von landwirtschaftlichen Nutztieren, als es die Tollwut früher noch gab. Da ist ein Fuchs mal in einen Rinderstall eingedrungen und hat die Rinder gebissen. Der Fuchs war halt tollwütig, der war halt weißwütig. Und jede Woche starb da ein Rind und kam zu uns zur Untersuchung und hatte halt die Tollwut. Aber in der Regel ist die Tollwut jetzt weniger eine Krankheit der landwirtschaftlichen Nutztiere, sondern mehr eine Krankheit, die früher eben die Füchse und dann die Hunde, Marder, Katzen befallen hat.
Also eher auf Wildtiere.
Eher auf Wildtiere, aber Haustiere waren halt empfänglich und das ist ja allgemein bekannt. Die Tollwut ist für den Menschen sehr, sehr gefährlich. Und das Tückische an der Tollwut ist, dass sie so eine lange Inkubationszeit hat. Also oft wussten die Menschen gar nicht mehr, auch da habe ich mal mit einem Hund gerangelt und der hat mich gebissen und sind dann an dieser Krankheit gestorben. Oder ganz tragische Fälle waren auch, wenn es Organtransplantationen von Menschen gab, von denen man nicht wusste, dass sie mit Tollwut infiziert waren.
Solche Fälle gab es,
dass jemand halt in dieser Inkubationszeit war, einen Autounfall oder sowas hatte und dann wurden die Organe transplantiert. Und dann waren gerade diese immungeschwächten Personen, die diese transplantierten Organe bekamen, wurden dann tollwutkrank.
Also die Dauer, solange bis die Krankheit ausbricht, ist die Inkubationszeit.
Genau, also die Inkubationszeit ist jetzt gerade bei Tollwut zwischen dem Biss und der Zeit, bis man dann die Tollwutsymptome entwickelt.
Und die dauert so ungefähr?
Also bei Tollwut gibt es Fälle von bis zu einem Jahr. Es ist so, dass dieses Tollwutvirus von der Bissstelle über die Nervenzellen bis ins Gehirn wandert. Mhm. Und das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Es hat Fälle gegeben, wo das bis zu einem Jahr war. Das Übliche sind einige Wochen bis einige Monate.
Ja, das ist total verrückt, weil dieses Thema Tollwut, weiß nicht, also mich als Kind hat es irgendwie schon immer so einen Respekt eingejagt, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Und ich weiß ganz genau, wir wollten mal auf der Heide oder in der Heide nachts übernachten. Und wir hatten alle so Schiss vor diesem Fuchs, der dann vorbeikommt. War das wirklich berechtigt? Also ich weiß nicht, ich rede jetzt hier von Mitte der 90er.
Ja, also die Tollwut ist eigentlich eine Geschichte, die sehr erfolgreich gelaufen ist, gerade auch für die Tiermedizin. Wir hatten in den 70er, 80er, auch Anfang der 90er Jahre sehr, sehr viel Fuchstollwut in Deutschland. Und zwar waren die Füchse von Osten rübergewandert und hatten die Tollwut mitgebracht. Und es gab dann auch sehr viele Fälle bei Haustieren, Hunde, Katzen. Und dann hat man einen Impfstoff entwickelt. Das war ein vermehrungsfähiges Virus. Es musste vermehrungsfähig sein, damit es wirkt. War aber nicht so gefährlich wie das Wildvirus, wie die eigentliche Tollwut. Und dieses Virus wurde dann in so kleinen Päckchen verpackt, in einer Masse, die den Füchsen sehr gut geschmeckt hat. Das waren am Anfang so Hühnerköpfe, dann war das so eine Maismischung mit Fett, was die Füchse gerne mochten. Und dann wurde das entweder mit dem Flugzeug ausgeworfen oder die Jäger, die wussten, wo die Füchse so ihre Bauten hatten. Und dann haben die Jäger das vor die Fuchsbauten gelegt. Und diese Tollwutimpfung war tatsächlich erfolgreich. Man
das
hat
heißt, er wurde flächendeckend Fuchs geimpft.
Genau, der Fuchs geimpft. Und natürlich auch, wenn ein Wildschwein vorbeiging und das fraß, war das dann auch gleich mitgeimpft. Oder auch ein Marder. In der Zeit wurde man auch empfohlen, man sollte die Hunde anleinen, damit jetzt nicht die Hunde dieses Virus fressen. Weil es hatte keine Versuche gegeben, inwieweit die Hunde da mit diesem Virus reagieren. Das war ja ein vermehrungsfähiges Virus. Aber diese Impfung war tatsächlich ein Erfolg. Die Fuchstollwut ist auf diese Weise in Deutschland flächendeckend ausgerottet worden. Wir haben in Deutschland keine Fuchstollwut mehr. Also jetzt, wenn ihr nochmal zeltet, von der Fuchstollwut geht tatsächlich keine Gefahr mehr aus. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's schon noch. Es gibt ja immer wieder Leute, die im Urlaub so eine nette Katze oder einen netten Hund sehen und denken, ah, den muss ich jetzt retten, den muss ich jetzt mit heimnehmen. Und wenn der Urlaub dann, ich nenne jetzt mal so ein paar Beispielsländer, in Ägypten, in der Türkei, in Rumänien ist, da gibt es noch die Tollwut. Und es gibt immer mal wieder Fälle, dass jemand so einen süßen kleinen Hund oder eine süße kleine Katze mitnimmt. Und die ist ja dann, wie gesagt, in dieser Inkubationszeit und die ist wochenlang in Deutschland und irgendwann geht's der nicht gut. Und dann kommt die in eine Tierklinik und in der Tierklinik können die der auch nicht helfen. Und dann stirbt das Kätzchen oder der Hund und dann stellt man fest, oh verdammt, der hatte ja Tollwut. Wo kommt der denn her? Und dann war der halt mit einem Auto aus der Türkei oder aus Rumänien oder aus Ägypten gekommen. Und wenn es ganz schlimm lief, war das so ein netter kleiner Welpe. Die beißen ja immer noch so nett und spielen so nett und kratzen. Dann wird es schon ziemlich spannend herauszubekommen, wer hatte jetzt mit diesem Welpen Kontakt und wen müssen wir jetzt allen nachträglich vorsichtshalber mal impfen gegen Tollwut, weil da jemand, der nicht an Tollwut gedacht hat, sich so ein kleines Tierchen aus dem Urlaub mitgebracht hat.
Also stimmt es tatsächlich auch, dass ein tollwütiger Fuchs, dieses klassische Schaum vorm Mund und, weiß ich, das Bild habe ich halt im Kopf und aggressiv und jeden beißen will, wie so ein Werwolf oder sowas in die Richtung.
Also tatsächlich, ja, diese Fälle gibt's.
Okay.
Es gibt auch ein anderes klinisches Bild, das nennt sich die stille Wut. Die Tiere ziehen sich eher in sich zurück, kapseln sich ab, sind ängstlich und sterben dann zurückgezogen in irgendeiner Ecke. Also es gibt verschiedene klinische Bilder von der Tollwut.
Okay.
Und das eine Bild ist eben dieses klassische Werwolf-ähnliche, ja, dass die um sich beißen. Und das andere ist eben so dieses sich zurückziehen. Aber auf jeden Fall merkt ein Tierbesitzer an Verhaltensänderungen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Jetzt angenommen, ein Mensch würde gebissen werden. Was ist dann?
Ja, es gibt hervorragende Impfstoffe mittlerweile für Menschen. Das war früher nicht so, da waren die Impfstoffe nicht so gut verträglich. Mittlerweile gibt es hervorragende Impfstoffe. Und das ist jetzt der Vorteil der langen Inkubationszeit. Man hat dann doch noch Zeit, mit dieser Impfung zu beginnen und den Menschen, wenn er gebissen wurde, dann vor der Tollwut noch zu schützen.
Okay, aber das heißt nicht automatisch, ich muss sterben oder sowas in die Richtung. Weil irgendwie auch das war so im Kopf.
Ja. Ich habe eigentlich im Kopf, dass man da die Impfung so um den Bauchnabel rum da in den Bauch gepiekst bekommt.
Ja, das war tatsächlich die ursprüngliche Impfung. Früher war das so in den 60er, 70er Jahren. Mittlerweile gibt es eine ganz normale Impfung in den Arm. Es ist eine Mehrfachimpfung und man verträgt sie sehr, sehr gut. Also ich habe mich auch mal Tollwut impfen lassen. Die Impfung ist verträglicher als die Covid-19-Impfung. Das ist schon empfehlenswert dann in so einem Fall.
Seid ihr als Tierärzte alle Tollwut geimpft?
Also alle Tierärzte, die in der Sektionshalle, in der Pathologie arbeiten, sind es. Einfach aus Vorsichtsmaßnahme, weil wir nach wie vor regelmäßig auf Tollwut untersuchen. Jeder Fuchs, jeder Dachs, jeder Marder, der hierher kommt, wird auf Tollwut untersucht. Einfach auch, um weiterhin zu beweisen, dass die Impfung von damals noch ihre Auswirkungen hat, dass wir noch nicht wieder die Wildtier-Tollwut haben. Und bis jetzt können wir da beruhigt sein, wir finden seit Jahren keine Wildtier-Tollwut mehr.
Das ist schön, definitiv.
Das ist zumal auf jeden Fall eine Volksgeschichte der Bekämpfung.
Ja, weil es auch so ein bisschen kritisch ist und für den Menschen natürlich auch in gesundheitlichen Auswirkungen. Aber das heißt, viele von diesen Tierseuchen haben auch wirtschaftliche Konsequenzen, möchte ich es mal nennen. Hast du da irgendwie vielleicht ein Beispiel von einer Seuche, die genau in dieses Kerbholz schlägt?
Ja. Also aktuell ist die Maul-und-Klauen-Seuche. Die Maul-und-Klauen-Seuche ist über Jahrhunderte hinweg eine der schlimmsten Tierseuchen gewesen, die wir überhaupt hatten. Und es war immer so, dass so alle 8 bis 10 Jahre so ein Seuchenzug durch Europa ging und einen Großteil der Rinder, Schafe, Ziegen, auch Schweine erfasst hat. Die Tiere sind zwar nicht immer gleich an der Seuche gestorben, aber oft an den Folgen gestorben. Man muss sich das so vorstellen, die Tiere hatten im ganzen Maul solche Bläschen, solche Aften, die haben nicht mehr gefressen. Die Tiere hatten diese Aften an den Klauen, an den Beinen. Das heißt, die konnten nicht mehr laufen. Und wenn es ganz schlimm kam, ist dann auch das ganze Klauenhorn abgegangen. Also die liefen dann praktisch auf den Knochen. Die mussten eingeschläfert werden, die mussten getötet werden, die Tiere. Weil diese Klinik dieser Krankheit so schrecklich war. Und das Schlimme an dieser Maul- und Klauenseuche ist, das ist so ein ganz, ganz kleines Virus, was mit der Luft über hunderte von Kilometern weitergetragen wird. Also wenn die Seuche an einer Stelle war, dann konnte die auf Inseln vom Festland nach Großbritannien und hin und zurück übertragen werden.
Also sehr, sehr ansteckend einfach.
Weil dieses Virus einfach so leicht mit der Luft zu bewegen war und wenige Viruspartikel reichten, um so ein großes Tier zu infizieren. Umgekehrt schieden die Tiere die Viren über die Atemluft zu zigtausenden pro Milliliter Atemluft schieden die dieses Virus aus. Das heißt, dieses Virus war, wenn wieder so ein Seuchenzug war, über die ganze Gegend verbreitet und hat große Sprünge auch gemacht. Ist historisch ganz interessant. Wir haben ja dieses Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit. Das ist so ein bisschen wie das Robert-Koch-Institut für die Humanmediziner. Okay. Und das ist auf einer Insel. Das ist auf der Insel Riems. Weil damals dieser Friedrich Löffler sich gesagt hat, wenn ich Forschung an Maul- und Klauenseuche machen will, muss ich auf einer Insel sein, um möglichst keine Infektionen bei den umliegenden Tieren zu haben. Und es war auch so, diese Maul- und Klauenseuche wurde lang geimpft. Und in den letzten Jahren, wo geimpft wurde, waren die meisten Ausbrüche in der Umgebung von Impfstoffwerken. Weil die waren zwar hermetisch abgesichert mit Unterdruck und allem, aber trotzdem sind da immer mal wieder so einzelne Viruspartikel rausgeschlüpft und haben dann die Rinder, die auf den umgebenden Weiden waren, infiziert. Und irgendwann hat man dann auch aufgehört zu impfen. Man hatte die Seuche soweit unter Kontrolle und hat dann gesagt, die Impfung ist jetzt eine größere Gefahr als neue Seuchenzüge.
Die Krankheit selber dann.
Und hat dann 1991 aufgehört zu impfen. Es hat dann aber nochmal einen ganz schlimmen Ausbruch in Großbritannien gegeben, 2001. Da waren Schweine eingeführt worden, die hatten das Virus und man hat es halt nicht gleich erkannt. Bei Schweinen sieht man es nicht gleich. Die zeigen diese Aften, diese Bläschen im Maul nicht so deutlich. Und da ist es dann zu einer Ausbreitung bei Schafen und Ziegen gekommen. Und in Großbritannien gibt es viele Schafe und Ziegen, vor allem viele Schafe.
Mhm. Ja, ist ja bekannt dafür, letztes Jahr, oder Irland auch.
Genau, und es war dann auch so, dass diese Schafe gerade zu der Jahreszeit auf Märkte getrieben wurden, sodass die sich dann auch gegenseitig angesteckt haben. Und das war ein Riesenseuchengeschehen in Großbritannien. Ist auch mit ein paar Fällen aufs Festland gekommen. Die Schäden gingen in die Milliarden. Weil auch da war es natürlich so, wenn ein Tier die Krankheit hatte, wurden alle Tiere eines Bestandes getötet. Und das waren solche unvorstellbaren Mengen an gestorbenen und getöteten Tieren. Man wusste gar nicht mehr, wohin mit diesen Tieren. Es gibt da Fotos von brennenden Tierkörperbergen, weil man nicht wusste, wie man dieser Mengen an gestorbenen und getöteten Tiere Herr wird. Also das waren schon Auswirkungen. Da versteht man, dass die staatliche Tierseuchenbekämpfung da aktiv werden muss und da den Landwirten auch helfen muss, damit fertig zu werden.
Ich meine, solche Bilder habe ich, glaube ich, auch noch bei der BSE-Thematik irgendwie im Kopf. Ich meine, ich war noch sehr jung, aber da ist das Einzige, was mir dort aus meiner Jugend da quasi geblieben ist, ist auch ein riesiger Haufen von leider toten Kühen, die verbrannt wurden.
Ja.
Da gibt es dann auch keine Möglichkeiten, den Tieren irgendwie, ich meine, dann noch zu impfen oder mit medikamentös irgendwie die Tiere wieder gesund zu machen, das besteht dann da einfach auch nicht, oder?
Also vor 100 Jahren hat man das tatsächlich noch versucht, die Tiere zu retten. Und das war sehr, sehr mühsam. Man hat dann Kartoffeln gekocht und die denen als Brei gegeben, damit die Tiere überhaupt noch was fressen. Und man hat ihnen weiches Stroh gemacht, damit sie halt ihre Klauen ausheilen. Einfach weil die Tiere ja auch wertvoll sind und man wollte die Tiere retten. Aber mittlerweile geht die Tierseuchenbekämpfung, gerade bei der Maul- und Klauenseuche, dahin, diese Virusfabriken zu töten, diese Tiere zu töten, ist sehr umstritten auch ethisch sehr umstritten. Auch bei diesem Fall, wo wir da diese Puten hatten, da war ein Stall auf der anderen Straßenseite und dann wurde diskutiert, kann man die Tiere auf der anderen Straßenseite vielleicht noch retten. Aber bis es dann zur Tötung kam, hatten die sich schon angesteckt. Also das Virus war über die Straße rübergeschlüpft und mittlerweile ist die Tierseuchenbekämpfung tatsächlich eher so, lieber ein paar Tiere mehr töten, um dann die Gesunden noch zu retten. Ist sehr drastisch, aber die Geschichte hat gezeigt, es ist notwendig.
Boah, ich bin gerade schon ein bisschen ratlos, ja. weil es doch schon heftige Maßnahmen einfach, ja. muss ich ja auch im Klaren sein.
Es hat natürlich auch lang gedauert, bis man überhaupt erst festgestellt hat, was sind die Ursachen. Also wenn wir jetzt denken, die Pest beim Menschen, das ist ein Bakterium.
Ja.
Die Geflügelpest, die Vogelgrippe, das ist ein Virus. Auch die Rinderpest, die es jetzt in Europa gerade nicht mehr gibt, das war auch ein Virus. Und die Salamanderpest, das ist ein Pilz. Oder auch die Krebspest ist ein Pilz. Also dieser Begriff Pest, ja, das sind sehr bedeutende Krankheiten. Gerade diese Krebspest ist sehr tragisch. Die ist nach Europa eingewandert mit amerikanischen Krebsen, die diese Krankheit hatten. Die kamen damit aber ganz gut klar. Und die europäischen Steinkrebse, die unter Naturschutz stehen, die werden von dieser Krankheit schwer getroffen. Die sterben dadurch. Und dadurch wird die gesamte europäische Krebspopulation von dieser Krebspest jetzt dahin gerafft.
Das war ganz aktuell.
Also die Krankheit ist schon seit ein paar Jahrzehnten in Deutschland. Relativ aktuell ist, dass das CV Stuttgart eine PCR entwickelt hat, um diese Krebspest zu diagnostizieren bei Krebsen. Und wir bekommen regelmäßig Krebse, oft auch von Naturschutzverbänden, die wir dann auf Krebspest untersuchen. Und der Erreger wird schon auch gefunden. Und es muss dann versucht werden, mit solchen hygienischen Maßnahmen diese Wildtierpopulation zu schützen, was sehr, sehr schwierig ist.
Ja, hat man da
Flüssen,
Maßnahmen?
In Teichen. Es gibt Möglichkeiten, die aber sehr schwierig sind. Also man kann, wenn es jetzt Fälle gibt in einem oberen Bereich eines Bachlaufs, kann man mit bestimmten Desinfektionsmitteln versuchen, diesen Pilz zu desinfizieren. Aber es ist sehr aufwendig und man muss da sehr gut abwägen zwischen Umweltschutz, Tierseuchenschutz. Das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Und da sind die Umweltschützer nicht zu beneiden, da zu entscheiden, was ist jetzt gerade wichtiger.
So. Ich dachte halt immer, klassisch Schweine, Rinder, Vögel, Vogelgrippe, aber auch Krebse sind offensichtlich Opfer von solchen Vorgängen, will ich es mal nennen. Vogelgrippe zum Beispiel, da fällt mir immer nur ein, dass wenn man im Zoo ist, dann auf einmal keine Vögel mehr zu besichtigen sind, will ich es jetzt mal nennen, weil die wahrscheinlich alle geschützt werden und weggesperrt werden tatsächlich, um sie zu schützen, nehme ich an.
Ja, die Vogelpest war ja lange Zeit mehr oder weniger ausgestorben, die kannten wir gar nicht. So als ich studiert habe, da stand die halt noch in den Lehrbüchern. So in den letzten 20, 30 Jahren haben wir doch immer wieder Vogelgrippeausbrüche. Die kommen meist mit Zugvögeln und dann mit Wildvögeln. Und man kann sich das gut vorstellen, wenn die über einem Zoo sind und sich da wohlfühlen, die Zoovögel werden gefüttert, da bekommen die Wildvögel schon mal ein bisschen was von ab. Dann kommt es immer wieder zu Einbrüchen von solchen Vogelgrippefällen bei Zootieren. Ein großer Erfolg war jetzt bei einem Ausbruch mal in einem Zoo, dass man mit dem EU-Recht vereinbaren konnte, dass nicht alle Tiere getötet werden müssen. Gerade so wertvolle Greifvögel, Eulenvögel, wertvolle Kraniche, die darf man in einen Stall tun, sofern die Tiere das tolerieren. Das ist oft schwierig für die Zootiere. Und dann dort so lange isolieren, bis sie die Krankheit überstanden haben. Und viele dieser Vögel überstehen die Krankheit auch ganz gut. Die werden dann regelmäßig untersucht und irgendwann haben sie dann Antikörper gebildet. Und sind dann wieder gesund, haben die Krankheit überstanden, haben eine gute Immunität und die dürfen dann weiterleben. Das war bis vor wenigen Jahren noch undenkbar. Da hätten alle Tiere getötet werden müssen. Da sind wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Also es gibt jetzt Ausnahmen von dieser Tötungsregelung, wenn es sich um wertvolle Zuchttiere, wertvolle Zootiere, wertvolle Wildtiere handelt, von denen es auch nur noch wenige gibt, die unter Naturschutz stehen, dann dürfen die am Leben bleiben. Aber sie müssen halt eingesperrt werden. Und das ist schwierig für viele dieser Wildvögel.
Sind es dann auch klassisch Viren meistens, die solche großen Tierseuchengeschehen auslösen, so wie es beim Menschen jetzt zum Beispiel ja leider Gottes bei Corona war? Das ist das, was wahrscheinlich am meisten in den Kopf kommt.
Wir haben beides. Wir haben Viruskrankheiten und bakterielle Krankheiten, auch noch Prionen, das ist das BSE. Also dieser BSE-Erreger, den du eben erwähnt hast.
Das ist wahrscheinlich eine ganz eigene Geschichte. Deswegen müssten wir vielleicht nochmal separat
gehen. Das wäre sicher ein Thema für einen eigenen Podcast, ja. Ich bin jetzt hauptsächlich in der Virologie, daher beschäftige ich mich hauptsächlich mit den virologischen Tierseuchen. Wir haben aber auch ein paar sehr schöne Erfolgsgeschichten bei bakteriellen Tierseuchen. Beispielsweise Rindertuberkulose war nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Thema. Sehr, sehr viele Rinder waren mit Rindertuberkulose infiziert und die ist auch durchaus für den Menschen gefährlich. Nicht so gefährlich wie die echte Tuberkulose, aber schon auch eine Zoonose. Und das war
also Zoonose heißt so nenne ich so eine Tierkrankheit, wenn sie dann auch für den Menschen gefährlich werden könnte.
Genau, also wenn Tier auf den Menschen übergeht. Oder auch die Vogelgrippe, die kann ja auch vom Tier auf den Menschen übergehen.
Okay.
Und diese Tuberkulose wurde mit auch großem Aufwand bekämpft und auch da wurde nicht behandelt. Wenn bei einem Tier die Tuberkulose nachgewiesen wurde, wurde dieses Tier getötet. Der Landwirt bekam dann eine gewisse Entschädigung dafür, Steuergelder, aber das Tier wurde getötet und auf die Weise haben wir es tatsächlich geschafft, in Deutschland die Rindertuberkulose zu tilgen. Wir haben sie nicht mehr. Es gibt manchmal noch Infektionen über Rotwild. Manche Rothirsche haben noch die Infektion. Und wenn gerade so im Allgäu so Kühe auf der Weide sind und da in Kontakt mit Rotwild kommen, kann es dann doch noch mal zu Ausbrüchen kommen. Aber eigentlich ist die Rindertuberkulose in Deutschland getilgt. Also das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Eine weitere bakterielle Infektion, die man heute kaum noch kennt, ist die Brucellose. Ist ein ganz kleines
auch
Bakterium.
Noch nie gehört.
Ja, weil sie eben auch sehr erfolgreich getilgt wurde. Die Hauptinfektionsquelle war früher unabgekochte Milch, Rohmilch. Und beim Menschen hieß die Krankheit Malta-Fieber, weil auf der Insel Malta ganz viele Schafe und Ziegen dieses Bakterium hatten. Und Menschen, die auf der Insel halt Rohmilchkäse tranken oder Rohmilchbutter oder Rohmilch tranken, die haben sich diese Krankheit geholt und die ist auch sehr tückisch. Das ist auch so eine chronische Krankheit. Es kann zu Erblindung kommen, zu Gelenkentzündungen, zu Herzbeutelentzündungen, Herzmuskelentzündungen. Und bei Tierärzten war die Krankheit bekannt, weil Tierärzte sich da öfter mal infiziert haben.
Ja, die haben ja zwangsläufig mehr Kontakt zu den Tieren auch.
Oder auch bei Schlachthofpersonal oder Fleischern. Also das war in den 60er, 70er Jahren durchaus eine bekannte Krankheit. Und das war jetzt auch eine Erfolgsgeschichte der Veterinäruntersuchungsämter, die alle Rinder auf diese Krankheit untersucht haben. Und wenn Rinder Antikörper gegen diese Krankheit hatten, wurden sie getötet. Mittlerweile können wir diese Antikörper auch in Tankmilch nachweisen. Also wenn Milchkühe gemolken werden, kommt ja die Milch in so einen großen Tank. Dann wird aus dem Tank eine kleine Probe genommen, das untersuchen unsere Aulendorfer Kollegen. Und wenn eine der Kühe Antikörper gegen Brucellose hätte, würde man die Antikörper in dem Tank
in
tatsächlich,
so großen
im ganzen
Tank.
Tank, wo Milch von 50 Kühen drin ist. Ja.
Und kann man die Milch trinken, wenn man das findet?
Also man würde in dem Fall sofort den Übeltäter ausfindig machen. Die Milch wird ja bei uns pasteurisiert. Mhm. Trotzdem würde man dann aus Vorsichtsmaßnahmen auch sicher diese, also die Untersuchung läuft natürlich dann erst ein bisschen später, aber das ist ja Grund dieser brucellose Überwachung, dass man eben nicht über Milch irgendwelche Erreger in die Lebensmittelkette bringt. Auch hier ist es so, in der Nutztierpopulation ist die Krankheit ausgerottet, aber es gibt manche Wildtiere, die das noch haben. Wir finden es manchmal bei Feldhasen, dass Feldhasen noch Brucellose haben, die zeigen dann auch entsprechende Veränderungen oder auch Wildschweine. Also bei Wildtieren finden wir das immer noch mal wieder. Und damit kommen wir auch ein bisschen zu meiner Lieblingskrankheit für heute, der Oyeskischen Krankheit.
Okay, was ist das schon wieder?
Das ist eine Krankheit mit einem Namen, der kommt von einem ungarischen Tierarzt, der hieß Oyeski. Und der hat diese Krankheit entdeckt und die Krankheit als erster beschrieben. Das ist ein Herpesvirus beim Schwein.
So wie beim
Menschen. Wie unser Lippenherpesvirus, ja, okay. Genau. Also so ein Herpesvirus. Und wie wir das ja vom Lippenherpes auch kennen, ist es eine Erkrankung, die haben wir lebenslang. Also auch wenn wir nicht dauernd diese Lippenbläschen haben, so alle paar Jahre kommt ja dann doch nochmal wieder eins und das Virus werden wir auch nicht mehr los. Das versteckt sich bei uns im Körper, meist so in Ganglienzellen, das sind so Nervenzellen oder auch im Gehirn. Das stört uns ja jetzt auch nicht groß, wenn wir nicht gerade diese Bläschen haben, die unangenehm sind. Aber dieses Virus bleibt lebenslang im Körper. Und dieses Virus war bei den Schweinen in Deutschland, ganz Europa in den 60er, 70er, 80er Jahren sehr weit verbreitet. Die Schweine wurden, wenn sie krank wurden, bekamen sie so eine Art Lungenentzündung oder auch zentralnervöse Störungen. Die krampften dann so, die konnten nicht richtig laufen. War also auch ein wirtschaftlicher Verlust auch für den Schweinehalter. Was aber besonders tückisch ist bei dieser Krankheit war, wenn Hunde oder Katzen rohes Schweinefleisch fraßen, dann bekamen die eine Krankheit, die sah ein bisschen aus wie Tollwut, nur dass es viel schneller ging. Im Englischen hieß die Krankheit auch Pseudowut, Pseudorabies. Weil das so aussah wie Tollwut, nur es ging viel schneller. Wenn die Tiere an einem Tag gefressen hatten, dann war nach 2-3 Tagen, brach die Krankheit aus und nach 3-4 Tagen waren die Tiere tot. Und zusammen mit diesen wirtschaftlichen Verlusten, die es bei Schweinen machte und auch bei Rindern war es so, also wenn jemand Rinder und Schweine hielt, konnten auch die Rinder diese komische Pseudowut bekommen und starben daran, hat sich der Staat dazu durchgerungen, diese Krankheit staatlich zu bekämpfen. Und das war eine ganz raffinierte Bekämpfung. Alle Schweine wurden geimpft. Und zwar mit einem Impfstoff, den wir im Labor unterscheiden konnten von dem Feldvirus, von dem Wildvirus. Also ein sogenannter Markerimpfstoff. Wir konnten die Antikörper gegen das Feldvirus unterscheiden von den Antikörpern gegen das Impfvirus. Und das waren dann so Zeiten, wo wir so 100.000 Proben im Jahr bekamen, wo wir alle Schweine untersucht haben. Hat die Impfung funktioniert? Haben sie Antikörper? Und Haben Sie kein Feldvirus? Haben Sie keine Antikörper gegen das Feldvirus?
Gegen die wilde Form quasi.
Gegen die wilde Form. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das hat knapp 10 Jahre gedauert. Und die Aujeskische Krankheit ist mittlerweile bei Hausschweinen komplett verschwunden. Wir haben sie nicht mehr.
Ja, du hast vorher gesagt, manchmal haben so Wildtiere sind noch so Quellen für der Rothirsch oder die Hasen. Ist es in dem Fall auch so und kann es dann aber passieren, dass quasi, auch wenn es jetzt eigentlich schon ausgerottet ist, dann trotzdem wieder unsere Nutztierbestände damit infiziert werden?
Ja, Flo, du sprichst genau das Richtige an. Wir haben tatsächlich noch eine Wildquelle und das sind die Wildschweine.
Okay, also die Wildschweine
und
sind wahrscheinlich häufiger.
Und da ist es
wirklich
ganz, ganz schwierig. Also, dass Wildschweine afrikanische Schweinepest haben können, wissen wir jetzt. Aber mit dieser aujeskischen Krankheit, das wissen viele so nicht. Und es ist auch so, den Wildschweinen macht diese Krankheit gar nicht so viel aus. Also die haben dann vielleicht mal eine Lungenentzündung, die haben dann vielleicht mal ein bisschen zentralnervöse Störungen. Aber oft überstehen die das. Die sind dann krank, haben vielleicht ein bisschen Fieber, überstehen das, werden wieder gesund, haben aber das Virus im Körper, das sagte ich ja eben. Das Virus geht nicht mehr raus aus dem Körper.
Aber ist es schlimm, wenn die Wildschweine das Virus jetzt noch haben?
Es ist in dem Moment schlimm, wenn ein Jagdhund bei der Wildschweinejagd dabei ist und wenn der als Belohnung, was doch immer mal wieder vorkommt, wenn der geholfen hat, das Wildschwein zu erlegen, wenn der als Belohnung so ein Stückchen Wildschweinefleisch bekommt.
Ja, dann kann es der Hund natürlich dann auch wieder bekommen.
Und dann kann es tatsächlich passieren, dass der Hund diese aujeskische Krankheit bekommt und diese Berichte haben wir auch immer mal wieder. Und gerade wenn Hausschweine auf natürliche Art gehalten werden sollen und mal auf die Weide dürfen und in die Freilandhaltung dürfen, dann besteht die Gefahr, dass die doch mal in Kontakt mit Wildschweinen kommen. Hausschweine und Wildschweine können ja sich miteinander auch vermehren und die finden sich auch sympathisch. Die Schweinehalter tun alles, um sowas zu verhindern. Also die Schweineweiden sind alle doppelt eingezäunt und da wird wirklich aufgepasst, dass sowas nicht passiert. Trotzdem, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es hat schon Fälle gegeben, dass so ein totes Wildschwein im Wald lag und dann hat eine Krähe an dem rumgepickt und dann doch was fallen lassen über einem Hausschweinebestand. Also die Gefahr
da dann
ist
auch wirklich so wenig Material,
ja, aber
Aujeske, oder?
Bei Aujeske in der Regel
ja,
nicht.
Okay,
also bei Aujeske in der Regel nicht.
Kann sein, gell?
Nichtsdestotrotz überwachen wir nach wie vor die Hausschweine und die Wildschweine, um eben zu verhindern, dass es nochmal zu einem rückwärtigen Viruseintrag von Wildschweinen zu den Hausschweinen.
Das ist ja aber verrückt, weil ihr müsst ja dann, wenn das immer noch so kommt, dann müsst ihr ja die ganze Palette an Erregern ständig überwachen. Sonst kann ich ja nicht vorhersehen, wenn es dann mal wieder passiert.
Das ist tatsächlich so. Das ist fast so ein bisschen wie die Lebensmittelkontrolle, dass wir so eine Tierseuchenkontrolle machen. Also ein Großteil unserer Proben, die wir bekommen, ist von gesunden Tieren, bei denen wir feststellen, dass diese oder jene Seuche nicht mehr vorkommt. Ein ganz anderer großer Teil sind Proben von kranken Tieren oder sogar auch gestorbenen Tieren, wo die Fragestellung ist, woran ist mein Tier gestorben, woran ist mein Tier erkrankt? Und dann suchen wir erstmal gezielt nach bestimmten Viruserkrankungen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ungezielt zu gucken, könnte was drin sein in der Probe. Wir haben hier in Stuttgart ein Elektronenmikroskop. Da können wir eine Kotprobe, eine Organprobe, eine Hautprobe mal unter das Elektronenmikroskop legen und dann gucken, finden wir Pockenviren oder finden wir Rotaviren oder finden wir Herpesviren oder finden wir sie auch nicht. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Blase, so der Klassiker, nicht so ein Bläschen bei einem Rind in einem Zoo am Freitagnachmittag, schönes Wetter. Das Wort Maul- und Klauenseuche will keiner aussprechen, aber es kommt ganz schnell eine Probe zu uns.
Ist das eigentlich das Hand, Mund, Fuß bei den Menschen?
Nee, ist was ganz anderes.
Was ganz anderes, aber
ist was ganz anderes. Ja. Und dann nützt halt dann der schnelle Blick ins Elektronenmikroskop und wenn wir da keine Maul- und Klauenseuche-Viren finden, dann sind wir erstmal ganz glücklich und dann wird weitergesucht, was könnte diese Bläschen denn dann ausgelöst haben. Wenn wir ganz großes Glück haben, finden wir ein anderes Virus, ein Auf-Virus, ein Parapox-Virus und können dann schon gleich im Zoo sagen, ja nee, das ist nicht Maul- und Klauenseuche-Virus, das ist dieses andere Virus, das war die Ursache für diese Hautveränderungen am Maul.
Ist die Maul- und Klauenseuche auch eine Zoonose?
Nee, die Maul- und Klauenseuche glücklicherweise nicht. Es gibt noch Beschreibungen von alten Tierpflegern, die schon mal so ein kleines Pöckchen auf der Haut hatten. Das heilt aber schnell wieder ab. Also sie gilt nicht als ausgesprochene Zoonose. Da haben wir andere Krankheiten, die jetzt auch durch den Klimawandel sich häufiger zeigen. Da ist zum Beispiel das West-Nil-Virus. Das ist, wie der Name schon sagt, eigentlich vom Nil aus Ägypten. und wird von Mücken übertragen. Und durch den Klimawandel kommen diese Mücken hier einfach jetzt auch vermehrt vor, die dieses Virus übertragen. Oder was man jetzt aus der Humanmedizin kennt, das Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus. Dagegen kann man sich impfen lassen. Das können auch Tiere haben. Das wird von Zecken übertragen. Und durch den Klimawandel sind die Zecken mittlerweile fast das ganze Jahr aktiv. Also es ist jetzt nicht mehr nur eine Frühsommererkrankung, sondern man kann die fast das ganze Jahr hindurch bekommen. Und das ist für uns diese Herausforderung. Wir haben einige Tierseuchen erfolgreich getilgt. Aber es kommen immer wieder neue Tierseuchen dazu, die wir nur aus dem Lehrbuch kannten, die wir als exotische Tierseuchen kannten. Die Blauzungenkrankheit ist so eine exotische Tierseuche. Die kannte man aus Afrika, aus Asien. Und jetzt haben wir sie hier in Deutschland. Einfach weil die Mücken, die diese Krankheit übertragen, jetzt über einen längeren Zeitraum einfach überleben
können. Das heißt, ihr müsst ständig am Ball bleiben, aufmerksam bleiben, weil immer wieder auch was komplett Neues daherkommen kann. Gleichzeitig aber auch irgendwelche alten Hüte wird auch ganz gut passen auf einmal, was natürlich das Ganze viel, viel schwieriger macht alles, oder?
Genau, das ist unsere Herausforderung. Für die bekannten Tierseuchen haben wir hervorragende diagnostische Möglichkeiten. Die sind uns bekannt, mit denen haben wir Erfahrung. Gerade auch wenn ältere Mitarbeiter da sind, die nochmal Tollwut beim Fuchs gesehen haben oder Brucellose beim Hund. Die haben dann wirklich Erfahrungsschätze. Auf der anderen Seite kommen neue Tierseuchen, die wir noch gar nicht kennen. Und da hilft uns dann eben auch das Elektronenmikroskop, weil es uns die Möglichkeit bietet, Tierseuchen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, an die wir noch gar nicht gedacht haben, dann mit einem Blick in das Mikroskop zu entdecken. Da haben es die Bakteriologen einfacher. Die können die Bakterien auf so Bakterienplatten anzüchten. Die können eine Probe einfach mal ausstreichen und gucken, was wächst denn da. Da gibt es schon sehr, sehr gute Nährböden, auf denen sehr, sehr viele Bakterien wachsen. Das ist für uns Virologen ein bisschen schwieriger. Die Viren wachsen nur in Zellkulturen oder in Eikulturen. Früher hat man sogar Versuchstiere genommen. Die ersten Impfstoffe wurden tatsächlich auf Versuchstieren hergestellt. Das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall. Aber das ist sehr, sehr aufwendig, dass man dann eine Probe auf einer Zellkultur oder in einer Eikultur anzüchtet und dann guckt, wachsen da irgendwelche Viren? Und wenn, welche Viren sind denn das? Da ist es dann doch meist so, dass wir uns fragen, worauf untersuche ich jetzt gezielt? Und dann machen wir unsere Testverfahren und untersuchen auf ganz bestimmte Erreger.
Jetzt sind wir doch ganz schön rumgekommen durch die Welt der Tierseuchen. Ich bin ein bisschen sprachlos, was es da alles gibt. Gibt es gerade vielleicht so zum Schluss eine Tierseuche, die ganz besonders aktuell sich gestaltet irgendwie, was ganz besonders viele Probleme macht?
Ja, ich will vielleicht zwei erwähnen. Das eine ist tatsächlich diese Vogelgrippe, die hochpathogene aviäre Influenza. Die hat uns auch jetzt über die Feiertage intensiv beschäftigt. Ist oft im Winter so, weil dann einfach die Zugvögel irgendwo landen und das Virus mitbringen. Seit Sommer letzten Jahres beschäftigt uns die afrikanische Schweinepest ganz besonders, weil sie einfach in Hessen jetzt ausgebrochen ist und da ganz viele Fälle sind. Und wir untersuchen eben jetzt hier in Baden-Württemberg. Die Seuche ist ganz besonders speziell. Der Name sagt es ja schon, afrikanische Schweinepest, die war in Afrika.
So eine importierte Seuche wieder, oder?
Die war ursprünglich in Afrika bei Warzenschweinen.
Okay.
Und ähnlich wie bei diesen Krebsen war das so, dass das den Warzenschweinen gar nicht so viel ausgemacht hat. Und da wurde es halt von den Müttern auf die kleinen Warzenschweine übertragen und auch von Zecken, die es hier nicht gibt. Das sind afrikanische Zecken. Und als dann die weißen Siedler ihre Hausschweine mitbrachten, wurden die ganz, ganz schwer krank. Aber eben erstmal nur in Afrika. Die großen Sprünge hat das Virus vor allem auch mit Soldaten gemacht, die von Mama so einen Schinken mitbekommen haben. Also die Krankheit war irgendwann mal in Georgien aufgekommen. Und so in den sowjetischen Staaten mussten die Soldaten oft über weite Entfernungen eingesetzt werden. Und die hatten halt immer so Proviant mit. Und das war halt von den heimischen Schweinen dann so mitgebracht worden. Und wenn dann ein Rest Schinken übrig war oder der Knochen, der wurde halt in den Wald geworfen. Und der war infektiös. Und so
das
hat
heißt, die, von diesem Zeug können das, wenn es die Wildschweine essen, vermutlich wieder die Wildschweine, dann kommt es dann auch wieder zurück. Wow.
Ja, dann in großen Schritten, immer so mit den Truppenbewegungen, ist das Virus dann also über die Sowjetunion, über Polen irgendwann in Deutschland angekommen. Und ich glaube, dieses Virus gibt so viele Rätsel auf. Ich glaube, das reicht für einen eigenen Podcast, den wir dann demnächst mal aufnehmen.
Vielleicht ein guter Stichpunkt. Das werden wir dann vielleicht tatsächlich tun. Mal gucken, wen wir da finden.
Das werden wir auf jeden Fall.
Ja, super. Ey, richtig verrückt, was es da alles gibt an Tierseuchen. Vielen herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Tierseuchen und der Tierseuchenbekämpfung natürlich auch. Vielen herzlichen Dank dafür. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht.
Ja, Spaß auch, aber es ist schon auch ein kleines Wermutströpfchen dabei bei diesem Thema Tierseuchen. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Birgit Polleit, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Sehr gern, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.